This is Rock and Roll Radio.
Ein Wochenend-Spreeblick-Podcast vom, heute ist der 10., ne? Genau, vom 10. Februar 2007 mit...
Ich blicke mal kurz auf unsere aktuelle Guardian, ja. Saturday, the 10th of... Tanja, hallo, tschüss.
War doch richtig. The 10th of February. February 2007.
February 10th, oder? Nicht so rum?
The 10th of oder February 10th?
Genau.
Genau. War alles richtig. Guten Tag. Wir sind ja nicht die Schnellsten, aber ich finde es ja inzwischen gut. Wir waren am Donnerstag... spielten ja The Good, The Bad and The Queen in...
Berlin.
Berlin, genau. Die Band, für die, die es vielleicht nicht wissen, bestehend aus Damon Albarn von Blur, / Gorillaz, Paul Simonon, The Clash, / Havana 3AM, dem Ex-Gitarristen von The Verve, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der auch bei Blur dann der zusätzliche Mann war und deswegen auch schon länger mit Damon Albarn zusammen arbeitet und mit Tony Allen am Schlagzeug, der als Schlagzeuger eine afrikanische Schlagzeuglegende ist, der lange mit Fela Kutis Band Africa 70 zusammengearbeitet hat, über 20 Alben mit dem aufgenommen hat.
Und an diesem Abend enorm unterfordert war.
Und an diesem Konzertabend enorm unterfordert war. Ich hatte mich im Vorfeld ich meine, man weiß ja, dass ich großer Clash-Fan bin und ich hatte mich im Vorfeld um ein Interview bemüht mit der Band und wollte eigentlich hauptsächlich mit Paul Simonon reden, natürlich. Sag ich jetzt mal so, natürlich. Und das wurde mir abgesagt, weil es hieß, die haben schon eine Promotour hinter sich und während der Tour machen sie nichts mehr. Und das akzeptiert. Und ein paar Tage vorher kam eine Mail.
Mit der schönen Betreffzeile, man hat schon Pferde kotzen sehen.
Genau, das sehr schön.
Was ich spontan sehr sympathisch finde.
Ja, ja, das, die waren sowieso alle sehr nett da, muss man sagen. Und kam eine Mail, ich könnte also Paul Simonon und Tony Allen interviewen. Und nun ist es so gewesen, also habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Es hieß, eine halbe Stunde kriege ich, das ist viel für ein Interview. Und dann habe ich mir eine Menge Gedanken gemacht, weil du kannst ja nicht mit zwei Leuten reden und vor allen Dingen nicht, wenn es zwei Legenden sind, von denen mich aber ganz offenherzig einfach nur eine wirklich interessiert, weil ich von Tony Allen nicht so wirklich Ahnung habe. Aber du kannst ja nicht mit den beiden Leuten reden und dann nur mit Paul Simonon reden. Also die Interviewsituation stellte ich mir schon schwierig vor. Und das ist schade, weil eigentlich hätte ich gerne beide jeweils eine halbe Stunde interviewt, denn Tony Allen, der muss wirklich so in den 70ern Schlagzeugspielen revolutioniert haben. Der ist, als er ausgestiegen ist bei Fela Kutis Band, der ja irgendwie sehr umstritten ist, als oder war, weil er ist gestorben in den 80ern, glaube ich schon, der sehr umstritten war, weil er sich irgendwann hat sich in den 60ern stark in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung organisiert, engagiert, ist dann aber irgendwann abgedriftet so zu so sehr afrikanischen Wurzeln, wozu dann auch gehörte, dass er super sexistisch wurde. Also irgendwie die Frau gehört an den Herd und der steht im Schlafzimmer.
Und er steht im Schlafzimmer?
Der Herd.
Ach so.
Das war so ein...
Okay.
Ja. Und hat sich dann das mit vielen Befürwortern seiner Musik durch seine Texte irgendwie ziemlich verscherzt. Und auch Tony Allen ist als Schlagzeuger dann ausgestiegen. Hatte mit ihm, mit Fela Kuti, irgendwie Streitigkeiten um Geld und so. Also man hätte mit dem Mann sicher eine halbe Stunde reden können. Aber nicht gleichzeitig mit Paul Simonon, der halt der Clash-Bassist war. Das ist eine völlig verschiedene
Welt. Und dem dein Herz gehört. Also ja. Dem einen gehört das Herz, dem anderen gebührt auf jeden Fall Respekt.
Richtig.
Schwierig. Aber dann kam es ganz anders.
Es kam völlig anders. Also erstens war ich, als ich dann in der Halle war, so nachmittags am frühen Abend um 18 Uhr oder so, da verschob sich erstmal, also um 18 Uhr sollte das Interview stattfinden. Dann hieß es aber erstmal MTV, erstmal Arte und dann die Radioleute und dann die Onliner. Und das sollte ein Roundtable-Interview werden mit einem Kollegen von Whiskey Soda, ist auch ein Online-Magazin, Online-Musikmagazin. Und der war genauso wie ich jetzt nicht so richtig begeistert, aber wir haben halt so ein bisschen geplaudert währenddessen. und haben uns so ein bisschen ausgetauscht, über was wir reden wollen, weil man sitzt dann zu zweit in so einem Interview und das bedeutet, du kriegst nie deinen eigenen Interviewfluss hin. Also du unterhältst dich nicht alleine mit den Leuten, sondern da ist halt noch ein zweiter. Und vielleicht, wenn du gerade eine wichtige Frage auf den Lippen hast, kommt der andere mit einer Frage.
Oder wenn du eine vorbereitende Frage hast, ja, die eigentlich nur eine Überleitung zu der eigentlichen Frage sein soll, wie das bei guten Interviews ja so ist manchmal, wenn man sich vorbereitet hat, ist das schwierig.
Sehr schwierig. Und so standen wir also auf dem Gang dann irgendwann, war es dann 19 Uhr, glaube ich, aber es ist okay. Und dann sieht man die Bandmitglieder ja schon vorher.
Ne? Es gab WLAN, war nicht so schlimm, ne?
Es gab WLAN, genau. Und dann sieht man die Bandmitglieder ja vorher schon so rumlaufen. Und ich konnte dann auch Tony Allen in einem anderen Interview hören und habe festgestellt, dass das Englisch, was er sprach, schon sehr afrikanischen Einschlag hatte und habe gedacht, ob ich das hinterher übersetzen kann. Wirklich sehr schwer zu verstehen, der Mann, also so vom nebenbei mithören. Jedenfalls standen wir da so rum auf dem Gang und die Radioleute, sie waren zu viert, saßen alle schon in dem Raum und warteten auf das Interview, weil es hieß, Damon Albarn und, man ist mir das peinlich, entschuldigt bitte, aber, und der Gitarrist sollten mit den Radioleuten ein Interview machen und parallel dann die beiden Onliner mit Paul Simonon und Tony Allen. Und erstmal musste die Band aber essen, weil sie mussten früh essen, damit sie noch verdauen können, damit sie dann nicht irgendwie mit vollem Bauch auf der Bühne stehen. Kann man ja auch verstehen, also wieder warten.
Hast du denn auch was essen können?
Nee, ich natürlich nicht, ich musste ja da rumstehen und warten.
So ist das nämlich.
Ja, ja. Scheiß Journalisten.
Wenn ihr glaubt, wir hätten hier Zuckerschlecken, nicht mal das gab's, oder?
Nee.
Hast du einen Kaffee gekriegt, gereicht bekommen?
Nee, aber ein Glas Wasser.
Gab's Toiletten?
Ja. Es gab Wasser und ich durfte rauchen, also wäre es okay. So, und dann standen wir also da backstage und das ist ja schon irre, dann laufen die ja schon die ganze Zeit an dir vorbei. Und Paul Simonon ist der Hammer, also der Mann ist einfach unglaublich charmant, nett sowieso und sehr sexy, muss man einfach sagen. Also er ist schon echt ein toller Typ.
Ich fand ihn immer am sexiesten von den Clash.
Ja, ja, unbedingt. Echt keine Frage. Und so hat man auch schon mal Hallo
gesagt.
Hat auch
immer das beste Styling gehabt.
Absolut. Ich meine, das ganze Styling von Clash beruhte ja auf seinen Sachen, weil er hat tatsächlich schon als Kind gemalt, was ja auch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren seine Profession war und immer noch ist. Er ist auch gar nicht so erfolglos, was das angeht. Macht Ausstellungen und scheinbar läuft das ganz gut. Macht auch schöne Sachen. Sehr, also fast klassisch auf eine Art. Hat einen eigenen Stil, aber ist jetzt irgendwie nicht irgendwie das super avantgardistische Zeug oder so. Und dann gingen die essen und wir standen da rum und plötzlich verschwanden dann Damon Albarn von Blur und Paul Simonon in diesem Raum mit den Radioleuten.
Und da dachtest du so bei dir?
Da dachte ich so bei mir.
Nachtigall?
Nachtigall, ich höre die Trapsen, irgendwas läuft hier schief, weil wenn das jetzt heißt, dass wir beide jetzt den Schlagzeuger und den Gitarristen interviewen sollen, dann habe ich ein Problem. In erster Linie das Problem, dass ich nicht mit Paul Simonon rede. In zweiter Linie das Problem, dass ich keine Ahnung habe, was ich mit den beiden reden soll, weil ich war überhaupt nicht auf die vorbereitet und dann bin ich also zu der Dame von der Promo hingegangen und habe gesagt, sei mir nicht böse, ich weiß, das ist jetzt eine ganz beschissene Situation, weil die kann ja auch nicht zu den Musikern hingehen und sagen, die Typen wollen übrigens gar nicht mit euch reden, die wollen lieber mit den anderen reden, das ist einfach, das geht nicht, also das ist ja auch eine Respektfrage. Ich sag, sorry, aber wir haben hier eine Situation und der Kollege von Whisky Soda, dem ging es natürlich genauso. So, und dann waren die Engländerinnen von auf der anderen Seite, die waren auch total aufgeregt und haben, Gottes Willen, was machen wir denn da jetzt? Und dann haben die halt kurzerhand beschlossen, ich habe gesagt, dann fragt doch Paul Simonon, ob er hinterher noch mit uns eine Viertelstunde redet oder so. Nein, das geht nicht, die haben dann ist bald der Auftritt und so. Ihr müsst da jetzt mit rein. So, super Situation, ja. Die reden schon seit 10 Minuten, sowieso mit 4 Leuten, was auch für die Interviewten dämlich ist. Und 4 Mikros direkt unter der Nase und Tür geht auf, Situation wird kurz geklärt und 2 Volldeppen müssen sich noch zu den anderen dazusetzen, was erstens sowohl Damon Albarn als auch Paul Simonon nicht so richtig toll fanden. So, aha, noch 2 Vollidioten. Die 4 Radioleute waren natürlich auch alles andere als begeistert. Boah, noch 2 Leute, die jetzt Fragen stellen wollen. Und wir fanden es auch scheiße. Also saßen da 6 Leute vor diesen beiden schwarz gekleideten britischen Herren und die Situation war alles andere als locker. War schon mal blöd. Naja,
Aber das war dann ja quasi eine Pressekonferenz.
Das war dann quasi eine Pressekonferenz. Und ich hatte tatsächlich das Interview ja recht gut, also für meine Verhältnisse extrem gut vorbereitet. Aber...
Was man so schafft in einer Viertelstunde.
Naja, ein bisschen mehr war es schon. Ich konnte und hatte ja auch Fragen gesammelt von den Lesern und so und hatte mir das alles anders vorgestellt. Aber da muss man halt das Beste aus der Situation machen und darf ja dabei nicht vergessen, schließlich konnte ich auch mit Damon Albarn reden. Ist ja jetzt auch alles andere als eine uninteressante Musikerpersönlichkeit und über den weiß ich genug, als dass ich da aus dem Stegreif mit dem ein Gespräch führen kann. Dann wollte ich mich am Anfang nicht so richtig einmischen, weil ich dachte, die Radioleute haben ja sicher schon irgendwie so einen Themenstrang gerade am Wickel oder so. Und dann kam von der Kollegin von Radio Fritz, die hat halt so zu Danger Mouse gefragt, zum Produzenten, der auch bei Gnarls Barkley ist und so. Das waren alles Sachen, die ich, also ich verstehe, dass man den O-Ton fürs Radio haben möchte, aber das hatte ich alles schon gelesen. Das hat mich für Spreeblick jetzt nicht so interessiert. Aber gut, die Fragen kamen halt. Und dann waren immer so längere Lücken. Da hat einfach keiner was gefragt. Und dann habe ich meine Frage abgeschossen und hinterher sagte, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber irgendjemand sagte, na, hat der deine Fragen gut untergekriegt, so ein bisschen. Und nur gesagt, naja, wenn ihr nichts fragt. Und ja, also dann war das Interview okay. Es ist jetzt nicht der Hammer geworden. Ich, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, es wäre mehr drin gewesen. Wahrscheinlich für jeden Einzelnen von uns, die wir da saßen als Journalisten. Aber man hätte da echt mehr rausgekriegt. Die waren beide sehr nett, auf eine ganz angenehme Art und Weise arrogant, wie ich es ja sehr schätze. Also das, was gerade hierzulande gerne als Arroganz missverstanden wird, nämlich ein gesundes Selbstbewusstsein und eine Erfahrung einfach. Ich meine, wie viele tausende Interviews haben die beide gegeben und wie viele hunderte Male haben sie die gleichen Fragen gehört? Und manche Fragen wurden dann auch dementsprechend knapp und suffisant beantwortet, was ich aber sehr schick finde immer. Ich meine, was sagt man auf die Frage von dem Kollegen von Radio 1, kam dann die Frage, ob sie sich an den Bandnamen gewöhnt haben. Sowas würde ich als Musiker als Frechheit empfinden.
Ja, würde ich auch. Also ich habe das Interview ja schon gehört und das ist ja immer so ein bisschen das Blöde. Natürlich das Background-Wissen, das du hast und vorab ist irgendwie auf Spreeblick schon ein bisschen drüber gesprochen worden und man hat sich vielleicht schon ein bisschen belesen und man weiß schon ein bisschen was über die Band. Wenn ich jetzt ein Radio-Interview, also wenn ich fürs Radio Töne gewinnen möchte, dann muss ich möglicherweise wirklich die Basics irgendwie zum 300. Mal abfragen, okay. Weil ich habe die Hörer nur für diese anderthalb Minuten und also die endlose Hintergrundgeschichte, die kann ich da dann einfach nicht bringen. Das kann ich bei einem Zeitungsinterview machen. Da habe ich dann möglicherweise zwei Seiten zur Verfügung und da bringe ich schon was unter. Bei Radiointerviews, glaube ich, generell schwierig, oder?
Ja, unbedingt. Also insofern schon okay. Und ich genauso hatte ich auch nicht vor. Also die Fragen, die von den Lesern kamen auf Spreeblick, die waren halt alle sehr Clash-fokussiert. Und das wollte ich nicht. Also ja, also A... Bestimmte Sachen interessieren mich persönlich da einfach nicht mehr. Und zwar nicht unter anderem, weil man sie schon gelesen hat. Und B, weil ich finde, das ist so ein bisschen wie ein erwachsener Mensch fragen, ach, weißt du noch damals, als du in die Windeln gemacht hast, dass ich finde, immer wieder 25 Jahre zurückzugehen, also es ist natürlich spannend. Und wenn man jetzt ein Interview mit Paul Simonon macht, speziell zur Clash-Historie, dann ist das bestimmt, kann man mit dem 6 Stunden lang reden. Und das schien mir auch nicht so, als ob er da ein Problem mit hat. Aber ich finde, es ist trotzdem respektlos der Sache gegenüber, die er gerade macht. Also und deswegen habe ich versucht, daraus kein Clash-Interview zu machen. Weil Clash gibt's nicht mehr. Also das ist History und Vergangenheit und es war definitiv nicht als historisches Interview angesetzt. Sondern es ging um The Good, The Bad and The Queen. Trotzdem haben wir natürlich ein paar Schlenker hingekriegt. Was mich viel mehr interessiert hat, war tatsächlich das Verhältnis speziell der beiden zu modernen Medien. Und da habe ich ein paar hübsche Antworten gekriegt, die, wo ich den Eindruck hatte, dass da noch hätte mehr kommen können. Also die setzen sich schon damit auseinander, speziell Damon Albarn, Paul Simonon sicher nicht. Wir sind beide in einem Alter, wo sie, glaube ich, sie haben so eine innere Ruhe.
Wie alt ist denn Damon Albarn eigentlich?
Na, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber der wird jetzt auch auf die, so um die 40 sein oder so, würde ich denken. Paul Simonon ist älter. Ich habe irgendwo gelesen, Damon Albarn würde so verbraucht und so nach Drogen aussehen. Also an dem Abend definitiv nicht. Er sieht jetzt nicht mehr aus wie ein 20-Jähriger, klar, ist er ja auch nicht, aber beides schicke Typen, kann man nicht anders sagen. Und Damon Albarn schreibt gerade an der Oper, die auch in Berlin in diesem Jahr aufgeführt wird. Und also bei dem ist ja halt einfach spannend, dass der so nett einfach macht, worauf er Lust hat musikalisch und dabei immer tolle Sachen rausbringt. Und das, ja, und Paul Simonon zu treffen war einfach klasse. Also ich habe den, wir haben ja 84 mit denen gespielt, kann man auf Spreeblick nachlesen, wenn man nach 1984 sucht. Da war Paul Simonon auch dabei. Und als ich Strummer interviewt habe, der konnte sich tatsächlich, der wusste unseren Bandnamen noch, was mich bis heute extrem stolz macht. Simonon konnte sich an überhaupt nichts erinnern, was ich genauso cool finde. Weil ich habe ihn hinterher dann noch so kurz zur Seite genommen, weil das ging natürlich nicht. Ich musste dann irgendwie noch so wenigstens 30 Sekunden...
Die Mitglieder von The Clash können nicht wirklich Fehler machen, was dich angeht, oder?
Genau, die können sagen, sie erinnern sich oder sie erinnern sich nicht und es ist beides toll. Also, da bin ich echt Fanboy und da ist mir dann auch nicht zu blöd, irgendwie ein Foto machen zu lassen.
Haben die anderen das auch gemacht eigentlich?
Nee. Es ist schon ein bisschen peinlich.
Du hast ja sogar irgendwie deine Alben mitgebracht, ne? Das London Calling Album und dann noch eine Maxi und eine Single.
Die London Calling Maxi und die Cost of Living EP, wo ich so gehofft hatte, dass er sich vielleicht freut, das mal wiederzusehen, aber er hat einfach irgendwie, ich habe ihm das London Calling Cover hingegeben und sage, so, es muss einfach sein. Und er so, hey, überhaupt kein Problem, na klar. Und jetzt habe ich halt die London Calling irgendwie mit Paul Simonon drauf. Ich meine, das ist schon cool. Und die anderen bei, ich gesagt, hier, da habe ich nur mal so mitgebracht. Und er so, hey, und da schreibe ich auch, gib her. Naja, und dann halt so ein Pseudogespräch. Also
und da wart ihr aber alleine dann, oder?
Nein, nicht wirklich. Wir waren in dem Raum, aber die anderen waren irgendwie mit Damon Albarn am Quatschen oder so.
Hast du ja deine Blur-Platten hast aber nicht?
Nee.
War der da nicht gnatzig?
Ich glaube, der
ich
war
ich will auch unterschreiben.
Genau.
Nee, du nicht.
Nicht auf die Hände.
Nein,
die Finger da weg. Damon, nimm die Finger da weg.
Schreib mir auf die Hände. Die kann ich gleich waschen.
Nee, das Gute ist ja, dass der Wirbel spielte sich tatsächlich auch eher um Damon Albarn ab. Also die, ich hatte den Eindruck, dass die Radioleute auch irgendwie, das ging alles um Damon Albarn. Mhm. Und das war natürlich schon ganz hübsch. Haben beide tolle Stimmen und dann diesen netten, völlig unterschiedlichen Akzent. Ja, doch, sehr hübsch. Und dann war man schon sehr gespannt aufs Konzert, weil das Album ist fantastisch. Und zwar auf eine ganz unspektakuläre Art und Weise. Mich erinnert, ich habe das schon geschrieben, ich fühle mich eher erinnert an späte Specials-Platten. Und ich hätte gerne zum Beispiel mit Paul Simonon auch über seinen Einfluss auf die Platte gesprochen, weil Paul Simonon schon vor Clash-Zeiten ein absoluter Reggae-Fan war. Und das hört man auf dem Album halt auch. Und das hat man dann auch beim Konzert gemerkt. So die Basslinien, die er spielt, das ist alles, das kommt alles aus dem Reggae und aus dem Dub und das hört man auf der Platte auch. Und ich hatte vom Vortag nur ein Review in einem Blog gelesen über das Konzert in Köln, was ja so ein komisches Geheimkonzert war. Und da waren alle super begeistert und ich habe mich da sehr drauf gefreut und muss zugeben, als es losging, die ersten paar Songs, war ich gedacht, boah, der Sound ist echt furchtbar.
Der Sound war furchtbar. Den haben sie dann Gott sei Dank korrigiert. Nachdem da dann aber auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Mixer im Hintergrund rumsprangen und irgendwelche Handzeichen gegeben haben, haben sie den korrigiert und am Ende war es gut.
Und ich habe jetzt über das Berliner Konzert eine ganze Menge schlechte Sätze gelesen. Und ich fürchte, da waren die Erwartungshaltungen andere. Also
das war sehr unspektakulär im Sinne von, die rocken jetzt hier das Haus und dann geht's. Das war einfach nicht so. Aber ich finde, das entsprach trotzdem sehr dem Album. Das ist auch eigentlich im Grunde genommen eher fast ein Konzeptalbum, die ganze Band wahrscheinlich. Ich fand das eher fast, als wäre ich ins Kino oder ins Theater gegangen. Mhm. Und so verstehe ich die auch. Ich glaube nicht, dass die noch ein Album machen. Das kam mir eher so vor, ich habe jetzt eine Idee, was ich jetzt gerne konkret machen möchte. Und ich muss mir jetzt mein Team dafür zusammenstellen. Und dafür suche ich mir die Leute, die für diese Sache genau die richtigen sind. Und danach mache ich wieder was ganz anderes. Und innerhalb dieses Rahmens war das fantastisch.
Ja, finde ich auch. Zumal es halt sowas sehr, sowas Charles Dickens-haftes hatte schon irgendwie und sowas von tatsächlich so Leuten, die da, also als ob die sich da hinstellen und live als ob die Songs gerade erst gemacht werden, die sie da spielen. Also jetzt, das erinnert jetzt zu sehr an eine Session. Das stimmt natürlich auch nicht. Das ist, so kam es nicht rüber, aber
in Kombination mit dem Bühnenbild, fand ich, hatte das so ein bisschen sowas von fahrenden Musikanten.
Mhm, genau.
Und dann Damon Albarn mit seinem Zylinder auf dem Kopf, die sahen schon so ein bisschen aus wie Straßenmusikanten zur Zeit der industriellen Revolution, wenn man das so zusammennimmt, mhm, und jemand, der dann auf den verrauchten Kohlenhöfen spielt.
Ja, es hatte auch sowas von Gauklern. Also durch,
genau, so ein
Zylinder.
Bisschen Gaukler, bisschen, das hatte was Brechtsches vielleicht. So, und dadurch aber eine große Leichtigkeit. Also ich fand es überhaupt nicht langweilig. Ja, es waren irgendwie nicht die super Reißer dabei, aber in sich geschlossen eine total schöne, ein ganz schönes Konzert.
Ja, so habe ich das auch empfunden. Und einfach eine...
Und ich habe Damon Albarn zum ersten Mal auf der Bühne gesehen und finde, dass er ein ganz toller Sänger ist.
Ja, unbedingt.
Also ich mag die Stimme sowieso, aber der ist ja jetzt niemand, der jetzt ein großer Stimmakrobat ist, wo du sagst, mein Gott, der zieht sich über 5 Oktaven. Aber er ist ein richtig guter Sänger. Ich mag, wie er singt. Ich sehe ihm gerne dabei zu. Ich glaube das in dem Moment, wo ich ihn sehe. Und irgendwann zwischendurch dachte ich, der hat sogar so ein bisschen was Costello-haftes. Wenn Costello nicht irgendwann entdeckt hätte, dass er ein unheimlich toller Sänger ist.
Genau. Ja, das trifft genau.
Aber ganz uneitel. Und ja, schön.
Ja, man muss Angst davor haben, wenn der Mann alt wird und dann, genau, wenn es ihm dann geht wie Costello und er plötzlich irgendwie über 5 Oktaven moduliert. Das möchte man nicht hören, aber jetzt im Moment ist es perfekt.
Na, der moduliert auch ein bisschen, aber nicht so selbstverliebt. Sondern an den Stellen, wo es dann auch passt und hingehört. Und das macht er aber sehr laid back und sehr entspannt und toll. Hat mir wirklich super gut gefallen.
Und ich war froh, ich meine, ich... weiß ich nicht, wir kennen uns jetzt seit über 10 Jahren und ich weiß nicht, wie
was
oft ich
jetzt?
Dir über Clash vorgeschwärmt habe, über die Live-Konzerte und keine Ahnung, und zu dir irgendwelche Videos reinziehen musstest. Und guck mal, was er jetzt macht. Guck mal da. Ach, guck mal, das ist ausgerutscht. Ach, guck mal, da Plektrum
verloren. Jetzt hat er einen anderen Hut auf. Hast du gesehen?
Genau. Und es ist definitiv so, Paul Simonon auf der Bühne zu sehen, wie er vor allen Dingen zu diesen ruhigen Songs im Grunde genommen dieses Clash-Posing macht irgendwie. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da 4 Leute, die alle so eine sehr eigene Art haben, sich zu bewegen, zumindest 3, der Schlagzeuger ist natürlich
der schwerer. Hält den Bass immer so lustig. Ich finde, der hält den Bass so wie jemand, der ein Schaf gerade zum Scheren trägt.
Na, siehst du, da unterscheiden wir uns dann doch, weil der hält den im Grunde genommen wie ein Maschinengewehr. Der hält den wie eine Waffe.
Oder so.
Der hält seinen Bass wie eine Waffe. Und das ist halt, und diese kantigen Bewegungen. Ich habe irgendwann, als der
stimmt,
so,
stimmt auch.
Ja, ja.
Komisch, ne? Weibliche und männliche.
Du denkst an Schafe, ich denke an Knarren. aber irgendwann, als der so poste und dann auch so neben Damon Albarn stand irgendwie, habe ich gedacht, der ist fast so ein Schwulenabziehbild. Also wenn der hat sowas... Ja, also irgendwann habe ich gedacht, vielleicht ist es Paul Simonon, aber der war ja mit, also ich könnte jetzt anfangen aufzuzählen, mit wem alles zusammen war. Ich bin ja doch belesen, was das angeht.
Männer oder Frauen? Das würde
Frauen.
Uns weiterbringen. Ah ja, okay.
Frauen, ja.
Das ist natürlich
natürlich. Nee, aber irgendwann dachte ich, vielleicht ist er auch homosexuell.
Inzwischen?
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Und dann kam noch so ein ganz anderer Aspekt dazu und was man auch mal, genau, vorher, was man auch noch erwähnen könnte, ist, dass sie ja vier Streicherinnen hatten, ne?
Auch bezylinderte.
Bezylinderte Streicherinnen. Also ich glaube, eins war Cello, glaube ich, statt Bratsche. Ich glaube, es war ein Cello und 3 Violinen, die wahrscheinlich auch noch unterschiedlich heißen, die ich aber nicht unterscheiden kann, die da live gegeigt haben. Und
Violine, Violetta und...
Und Viola. Und das war lustig, weil als ich angekommen bin vor dem Interview, waren die Mädels alle auf der Bühne und haben den Soundcheck gemacht. Wahrscheinlich war der Sound am Anfang deswegen so scheiße. Nicht, weil die Mädels den gemacht haben, sondern weil, wobei die Jungs gerade von der Bühne gingen. Aber die haben gejammt da die ganze Zeit. Das war super lustig. Die hatten nur Spaß. Und die haben sie wahrscheinlich aus unserem Orchester rausgeholt und die waren dann irgendwie auf Tour und die waren auf der Bühne auch noch, als ich gegangen bin, zwei Stunden später, also als ich da aus dem Saal gegangen bin, waren die immer noch da am Rumjammen. Die hatten irgendwie Spaß, haben Gitarre gespielt und Schlagzeug und so. Und damit sind wir dann wieder beim Schlagzeug, bei Tony Allen. Der Mann ist 67 Jahre alt. Der ist fucking 67 Jahre alt.
Das sieht man ihm echt überhaupt nicht an.
Das sieht man ihm nicht an.
Lustig, man sieht die ja hinter dieser Schießbude sowieso mal so schlecht. Und dann noch mal mehr, wenn sie schwarz sind.
Schießbude, du solltest für den Musikexpress schreiben.
Warum?
Schießbude ist so ein Begriff wie Rockröhre.
Ja? Also jedenfalls sah man den irgendwie sehr schlecht, weil der dann auch... Ja, die sitzen halt immer so hinten, hinter diesen Trommeln und dann sieht man die halt. Und das Einzige, was man von ihm sah, war aber die ganze Zeit ein total, man sah eigentlich nur 40 weiße Zähne. Der war nonstop gut gelaunt, offensichtlich hat ihm das viel Spaß gemacht.
Aber der muss komplett unterfordert sein. Also wenn man dessen Historie kennt, der hat ja selber dann, nachdem er bei Fela Kuti weg war, irgendwie unzählige Alben gemacht und wird also von so Musikkritikern gefeiert ohne Ende. Nicht, dass ich irgendein Stück von ihm nennen könnte und oder eine Platte von ihm hätte, aber das ist schon erstaunlich, wenn man dann denkt, ja, das ist jetzt jemand, der ist fast 70, wie geil ist das denn? Und
aber das ist, die haben dafür gekramt, irgendwie, das ist, die haben ja auch für das Album dann wieder, ach shit, wie heißt nochmal diese Fotografin?
Penny Smith
auch wieder ausgegraben, die auch das, die ganzen Clash-Sachen immer fotografiert hat. Ne? Deswegen finde ich, das ist irgendwie so nett, wenn man sich das dann leisten kann und denkt sich, ach, jetzt habe ich gerade, lass uns doch mal sowas machen und ich gehe mal kurz mein Telefonbuch durch, mein persönliches, und dann rufe ich mal die an, die ich dafür jetzt am besten finde. Und inklusive, wahrscheinlich haben sie gerade sogar den alten Busfahrer rausgekramt, bei dem er sich auch noch am Ende des Konzertes bedankt hat, bei allen.
Stimmt.
Zum Schluss Applaus für den Lichtmann und den Mischer und den Busfahrer und alle. Genau, da zum Schluss kam noch der Syrier, den fand ich auch gut.
Stimmt, der syrische Rapper, dessen Namen wir jetzt auch nicht parat haben, weil... das ist alles aus der Hüfte hier. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie anfangen, hier mit Zetteln zu sitzen. Das wäre kein Spreeweg-Podcast.
Wenn er informativ wäre? Nein.
Genau.
Da müsst ihr schon ein bisschen was selber machen.
Ja, wenn ihr euch informieren wollt, dann geht doch woanders hin.
Geht doch zu Whisky Soda. Entschuldige, aber vielleicht kann man es da nachlesen. Ich habe das jetzt gar nicht despektiert. Ich kann mal, ich kenne das Magazin nicht. Ich mach's nicht besser.
Nee. Ach, schneide ich raus. Jedenfalls.
Muss mir doch nicht peinlich sein.
Nein, also, überhaupt nicht.
Entschuldige. Jedenfalls.
Ist der Kopf, ist das der war das, ich glaube, so funktioniert das auch nicht. Ich glaube, die leben in extremem Luxus. Und zwar nicht im Sinne von, sie fahren dicke Autos oder so ein Quatsch, sondern, und das ist das Hübsche auch an Damon Albarn, das zu sehen, und das sieht man auch, wenn man ihm ins Gesicht guckt, finde ich, der lebt ein sehr luxuriöses Leben, und zwar genauso, wie man es sich wünscht, dass wenn jemand viel Geld verdient hat, dass er dann den Luxus so lebt, indem er nämlich einfach tut, was er tun möchte, seine Lieblingskumpels dann da mitnimmt und reinzieht und einfach wirklich richtig aktiv genießt, in was für einer luxuriösen Situation er ist. Nämlich, dass er machen kann, was er will, dass es dann auch noch, er möchte auch, dass diese Sachen erfolgreich sind. Es ist nicht so, dass ihm das wurscht ist. Ne? Also nicht so, wie ich mache jetzt eine Platte und mir doch egal, was ihr davon denkt, sondern er möchte auch, dass es erfolgreich ist, aber er verbiegt sich dafür nicht. Also dieser Platte kann man überhaupt nicht vorwerfen, dass sie versuchen würde, erfolgreich zu sein. Null. Aber sie besticht durch ihre Klasse und ihren Stil. Das ist einfach fantastisch. Und er hat halt sein eigenes Studio und macht da seinen Kram. Und jetzt halt eine Oper. Das könnte dann furchtbar werden.
Das ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn man Musiker ist. Da ist man, naja, wahrscheinlich schon auch irgendwie festgelegt. Keine Ahnung, ich komme bloß gerade drauf, weil ich heute im Zuge der Berlinale habe ich ein Interview, das ist jetzt was total anderes.
Ist egal.
Mit, gerade hatte ich den Namen noch.
Robert De Niro.
Nein.
Damon.
Ach Quatsch, nein, sei doch mal ruhig, jetzt habe ich es auch gleich wieder. Sylvester Stallone. der halt auch, das ist ja auch so ein bisschen tragisch, irgendwie jetzt der 37. Rocky-Teil und der im Interview dann irgendwann sagt, der hätte irgendwann seinen Frieden damit geschlossen, weil natürlich ist er eigentlich Schauspieler und natürlich möchte er eigentlich auch andere Rollen spielen. Er ist aber enorm erfolgreich mit diesen Rocky-Nummern gewesen und Rambo. Und er meinte, es gab schon auch die Idee, dass man vielleicht auch mal Shakespeare auf die Bühne bringt. Aber er sagte, aber Sylvester Stallone wird einfach niemals einen Hamlet spielen können, weil Rocky spielt den Hamlet und das ist einfach absurd. Also das kann man ja nur die Comedy-Variante daraus machen und das hat er irgendwann einsehen müssen und deswegen hat er sich dann halt auf seine Rollen beschränkt und hat irgendwie seinen Frieden damit geschlossen. Das ist natürlich auch was, was man eigentlich wirklich respektieren muss.
Ja, absolut.
Für einen Schauspieler.
Das hat er so gesagt auch?
Ja.
Ja, das ist doch sympathisch. Ja, das ist, da macht man sich ja keine Vorstellung, was das heißen muss. Ich glaube, das ist der 8. Teil jetzt, ne? Also dieser, und man hat auch keine Vorstellung davon, was das heißen muss, wenn du Schauspieler bist und du spielst immer wieder Rocky oder immer wieder Rambo. Ich meine.
Doch, selbst seine Kinder sind da nicht mehr durchgestiegen. Die dachten, er ist beruflich Boxer, oder? In Wirklichkeit. Das ist ja lustig. Das musste er denen dann immer erklären, aber inzwischen sind sie alt genug, dass sie es verstanden haben.
Aber das ist doch extrem angenehm, wenn man Leute. Ich meine, das hätte der sicher vor 15 Jahren noch nicht so gesehen. Klar, sagt er auch selber. Und es ist doch extrem angenehm, wenn man so Leute dann in etwas höherem Alter hört und sich denkt, ach, das ist schon okay. Finde ich klasse. Mhm. Und so ging mir das halt auch mit den beiden, auch wenn die sicher noch nicht das Alter von Sylvester Stallone haben und natürlich auch stilistisch nicht so eingeschränkt sind wie er. Aber ja, da ruht eine große... Denen wohnt eine große Ruhe inne und das hat man auch so bei den Fragen, bei den Antworten gehört, wie gesagt, hey, gibt es denn noch politisch relevante Bands und so. Das als Antwort eigentlich kommt, dafür, wer bin ich dann, das zu beurteilen, was 16-Jährige heute politisch relevant empfinden oder was einen Einfluss auf ihr Leben hat. Ich bin nur längst ganz woanders vom Alter her und deswegen kann ich das nicht wirklich ehrlich beantworten. Und ja, wo man wahrscheinlich vor 10 Jahren noch eine endlose Diskussion geführt hätte oder so. Hm. Aber Fazit, sehr sympathische Band, sehr tolle Platte, gutes Konzert. Ich hätte mir gewünscht, dass der Sound von Anfang an besser gewesen wäre, dann wäre es sicher noch mal grandioser gewesen. Ich glaube, die Leute, die das Konzert nicht gut fanden, es lag viel am Sound, leider. Und ansonsten einfach schön mal wieder die so zusammen auf der Bühne zu sehen, also die zusammen auf der Bühne zu sehen und sowieso die einzelnen Leute.
Naja, die größte Kritik war ja, glaube ich, so, dass es so unspektakulär war und also wenn man das so nimmt, ja, war es. Aber ich hatte auch nicht die Erwartung, dass ich da jetzt ein Rockkonzert habe.
Nö, und das wäre ja auch Quatsch gewesen nach dem Album. So, dann hören wir uns morgen wieder. Ob das wieder klappt, ich glaube nicht.
Also wenn nichts dazwischen kommt, kannst du dir, glaube ich, inzwischen einen Hut stecken.
Dann stecken wir uns erstmal an den Zylinder. Ja, kommt im Moment nicht so regelmäßig, es tut mir leid, weil wir ganz viele wirklich super nette Mails kriegen von Leuten, die sagen, ach Mensch, so täglicher Podcast ist schon nett. Wissen wir auch, aber es macht wenig Sinn, den irgendwie zu machen, weil wir ihn machen müssen, sondern wir machen den auch nach 200, weiß ich wie viel Folgen, 250, immer noch, weil es Spaß macht. Insofern lieber richtig als halbherzig. Tschüss.
Tschüss. I live by the river.